Inforadio Podcast.
Das Thema heute im Forum ist der Wohnungsmarkt Berlin. Der Berliner Wohnungsmarkt ist ein Standortvorteil. International umworbene Wissenschaftler entscheiden sich für die Stadt, nicht weil das Gehalt hier vielleicht zu hoch wäre, sondern weil gutes Wohnen noch bezahlbar ist. Anders als in Großstädten wie Paris, Barcelona, Mailand oder Rom. Junge Leute ziehen nach Berlin, weil sie mit wenig Geld in der Stadt wohnen, studieren und leben können. Und für Unternehmer ist Berlin ein Argument, weil sie qualifizierte Mitarbeiter für sich und die Stadt gewinnen können. Die Folge: die Nachfrage steigt. Was bedeutet das für die Mieterstadt Berlin? Wie entwickelt sich der Markt in den nächsten Jahren? Stehen der Nachfrage genügend Angebote gegenüber? Was muss geschehen, damit die bunte soziale Mischung nicht im Marktgetümmel untergeht? Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Ich begrüße in der Investitionsbank Berlin, bei der wir heute freundlicherweise zu Gast sein dürfen, auf dem Podium die Marktteilnehmer bzw. deren Vertreter, die den Wohnungsmarkt in Berlin maßgeblich gestalten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind hier auf dem Podium und vielen Dank für Ihr großes Interesse. Wie stellt sich der Mietermarkt heute dar? Herr Kissing, als Chef der Investitionsbank Berlin, IBB, lassen Sie ja den Wohnungsmarkt Berlin regelmäßig untersuchen von unabhängigen Wissenschaftlern. Wie stellt sich bei Ihnen der Wohnungsmarkt zurzeit in Berlin dar?
Der Wohnungsmarkt ist geprägt, und das hat die Studie, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, gezeigt, dass wir im nationalen Vergleich sehr günstige Mietangebote haben, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in Relation zum verfügbaren Einkommen. Und damit ist Berlin sicherlich, ich sag mal so, ein attraktiver Ort für Mieter. Und es ist auch sicherlich ein Standortvorteil von vielen. Ja, es geht ja nicht nur, wenn ein Unternehmen sich hier ansiedelt, um das Thema, kann ich sozusagen einen günstigen Standort bekommen, können meine Mitarbeiter günstig wohnen, sondern das ist ein Aspekt, der aber nicht zu unterschätzen ist. Denn ich denke schon, und das zeigt die ein oder andere Ansiedlung, ja, dass es von Bedeutung ist und insbesondere, dass diese Stadt nachgesucht wird von jungen Akademikern, die Attraktivität zu schätzen wissen und als einen Punkt davon auch ja, ein attraktives Wohnumfeld.
Herr Schulgen, Sie sind ja derjenige, der quasi am Schalthebel sitzt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Wie schätzen Sie den Wohnungsmarkt in Berlin ein?
Ja, ich kann das bestätigen, was Herr Kissing eben gesagt hat, dass der Wohnungsmarkt in Berlin doch sehr viele Angebote enthält. Und es ist im Wesentlichen möglich, in Berlin Wohnungen zu finden zu einem vernünftigen Preis. Und die Berliner haben mehr Möglichkeiten auszusuchen als andere Bürger. Und das erkennen sie. Und sie haben deshalb die Chance, an vielen Teilen dieser Stadt ihre Wohnung zu suchen. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht Bereiche gibt, wo die Wohnungsmarktsuche etwas schwieriger wird, weil sie eben auch nicht beliebig vermehrbar sind und deswegen dort Wohnungen etwas knapper sind.
Ja, wenn ich so junge Leute sehe, die zum RBB kommen, dann erzählen die immer, ja, also toll ist das mit dem Wohnungsmarkt auch nicht. Ich stand da jetzt gerade wieder mit 80 Leuten und Wohnung habe ich natürlich auch wieder nicht bekommen und renoviert war sie auch nicht. Herr Wild, wie sehen Sie das als Geschäftsführer des Mietervereins? Sehen Sie das auch so ausgeglichen und gut wie Ihre Vorredner?
Nein, ich glaube, der Markt muss wirklich etwas anders betrachtet werden. Wir sind ja sehr freundlich zu Gästen, die aus aller Welt zu uns kommen und das ist auch sicher begrüßenswert. Aber verantwortliche Wohnungspolitik muss doch den Fokus auch auf die Bewohner der Stadt richten. Wir können uns nicht an Wissenschaftlern orientieren, die aus Paris oder London zu uns streben und dann entsprechende Mieten zahlen können, sondern wir müssen auch gucken, ob die hier ansässige Bevölkerung mit dieser Entwicklung des Wohnungsmarktes klarkommt. Und da muss ich leider feststellen, da gibt es erhebliche Diskrepanzen, weil die Einkommensentwicklung nun mal nicht standhält, um diese Mietenentwicklung aufzufangen. Es stellt sich ja auch die Frage, wem dienen denn diese Mietsteigerungen, die wir im Moment in vielen Teilen der Stadt erleben müssen? Ich glaube, dass wir da doch erhebliche Probleme bekommen, sozialer Art und Weise, weil die Haushalte diesen Wohnraum so nicht mehr anmieten können. Wir stellen fest, dass gerade Haushalte mit geringem Einkommen zusammenrücken. Das, was möglicherweise wir aus der Vergangenheit noch sehr stark kennen, dass zum Beispiel nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, ist eine Tendenz, die sich auf dem Berliner Wohnungsmarkt wieder breit macht. Und wir müssen uns doch fragen, wollen wir das?
Sie sagen, wir wollen ja auch gleich noch über die mittelfristige Entwicklung des Wohnungsmarkts sprechen, dann in dem zweiten Teil des Forums. Aber zurzeit, wie sehen Sie zurzeit den Markt? Ist der ausgeglichen oder sagen Sie, fängt der Markt an zu kippen?
Nein, wir haben ganz eindeutig in großen Teilen der Stadt einen schon angespannten Markt. Ganz eindeutig. Wir haben ja Untersuchungen, die belegen, dass das Mietniveau zwischen den bestehenden Mietverhältnissen und den neuen Mietverhältnissen zwischen 20% und 30% ist. Das bedeutet, dass die Nachfrage deutlich höher ist als das Angebot. Und das bedeutet logischerweise Mietsteigerung, und zwar kräftige.
Ja, Frau Sprungheiler, da müssen Sie natürlich jetzt was zu sagen. Da werden sich ja die Mitglieder Ihres BFW-Verbandes wahrscheinlich freuen, wenn Sie sagen, 20% mehr bei Neuvermietung, das ist doch prima.
Naja, so ist es ja nicht ganz richtig. Also zunächst erstmal stelle ich fest, dass der Wohnungsmarkt in Berlin sehr wohl ausgeglichen ist. Auch wenn Bestrebungen in der Politik und auch durch Presseveröffentlichungen etwas anderes suggeriert wird. Ein ausgeglichener Markt besteht immer dann, wenn Angebot und Nachfrage sich quantitativ insgesamt etwa die Waage halten, wenn auch ein Überangebot ein bestimmtes Maß nicht überschreitet, wenn Marktmechanismen in ruhigen Bahnen verlaufen und wenn auch das Preisniveau oder die Preisentwicklung einigermaßen moderat verläuft. Das ist in Berlin der Fall. Und dass es durchaus interessierte Kreise gibt, die Fälle, wo jemand nicht sofort in der gewünschten Lage und Qualität und zum gewünschten Preis seine Wohnung findet, als einen nicht mehr ausgewogenen Wohnungsmarkt darstellt, das ist bekannt. Aber das ist nicht so. Die Fakten sprechen dafür. In Berlin in den letzten Jahren eine Mietentwicklung gehabt, festgestellt vom Statistischen Landesamt, die jährlich etwa 1,4% betrug. Dass wir im Neubau bzw. bei Neuvermietungen jetzt Preissteigerungen haben, hat ja gute Gründe. Es ist in Beständen modernisiert worden. Auch dort, wo modernisiert wurde, konnten ja die Mieterhöhungen, die gesetzlich zulässig waren, nicht auf die Mieten umgelegt werden in allen Fällen. Auch das zeigt, dass wir einen ausgewogenen Wohnungsmarkt haben, weil sich die Anbieter eben bei der Mietpreisgestaltung darauf eingerichtet haben, was die Mieter zu zahlen bereit und in der Lage sind. Jetzt versuchen die Eigentümer, diese Diskrepanz ein Stück aufzuholen, was zu den Mieterhöhungen führt. Bei Neuvermietungen bzw. bei Neubaumieten, wo sich ja die Preissteigerungen oder die höheren Preise am deutlichsten bemerkbar machen, ist es ja nichts anderes, als dass der Markt auf eine Nachfrage reagiert.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, Herr Wild hat die Zahlen so aus der Luft gegriffen, da würden Sie sagen, so 20%, das ist bei Neuvermietungen durchaus realistisch.
Ja, sicher, wenn ich eine Miete von bisher 3,50 Euro hatte und sie um 20% erhöhe, bin ich bei 4,20 Euro. Ja, bitte mit Verlaub, ich glaube nicht, dass das ein Indiz dafür ist, dass wir einen nicht mehr ausgewogenen Wohnungsmarkt haben. Und diese Mietsteigerung von 20%, bestenfalls 30% finden ja vielfach in den unteren Mietpreissegmenten statt und viel weniger in den hohen Mietpreissegmenten. Dort ist die Spanne einfach eine viel geringere, die ich für eine Mieterhöhung nehmen kann.
Ja, da werden wir sicher gleich noch drauf zu sprechen. Herr Fransen, Sie sind ja Chef der GESO-Bau und das ist eine der landeseigenen Wohnungsgesellschaften hier in Berlin. Sie haben ja einen großen Mietwohnungsbestand, der aber auch sanierungsbedürftig ist. Können Sie eigentlich zurzeit die Mieten halten? Also ich kann mir vorstellen, Sie sind ja auch GESO-Bau, nicht jetzt hier persönlich, sondern GESO-Bau ist ja auch hochverschuldet. Dann sanieren Sie und um wie viel steigen dann Mieten?
Wir halten die Mieten immer, wir sind ein kommunales Unternehmen, auch nach Modernisierung im Rahmen der Vorgaben, die wir von der Politik haben. Und das ist Mietspiegel zuzüglich Betriebskosteneinsparung aus Modernisierung. Das ist das, was wir trotz der Investitionen darstellen können. Aber natürlich müssen die Mieten steigen. Die GESO-Bau hat 37.000 Wohnungen in Berlin. Wir investieren in unserem Bestand 650 Millionen Euro in einem 8-Jahres-Programm in die Modernisierung von über 20.000 dieser 37.000 Wohnungen. Aber dass das nicht ohne eine Steigerung der Nettomiete geht, ist relativ klar, weil wirtschaftlich agieren müssen wir auch. Wir sind eine Aktiengesellschaft, zwar mit dem Land Berlin als 100% Anteilseigner, aber da gilt auch das Aktiengesetz, ich kann nichts tun, was unwirtschaftlich ist. Wir haben aber den Vorteil, insbesondere in dem Bestand im Märkischen Viertel, wo wir sehr viel investieren, dass wir vor der Modernisierung sehr hohe Nebenkosten haben, die wir ganz stark reduzieren können. durch die Maßnahmen, die wir durchführen im Rahmen der Modernisierung, die insbesondere auch die energetischen Gewerke betrifft, dass wir die Nettomiete um diesen Anteil ungefähr erhöhen können und dann annähernd bei der Bruttomiete, also bei dem, was der Mieter am Ende des Monats wirklich bezahlen muss, aus seinem Portemonnaie rausgeht, annähernd neutral sind. In anderen Beständen funktioniert das nicht. Märkischviertel ist eine Ausnahmesituation.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja in den Zeitungen auch Überschriften, nicht? Pankow 100% mehr Miete, die Mieter müssen raus und da ist die Gesobau auch mit dabei.
Ja, das ist ein kleines Objekt, was Sie da jetzt ansprechen, mit 80 Wohnungen im Döbra Bergweg. Da waren wir jetzt in der Presse, weil das einfach auch im Wahlkampf natürlich immer ein heißes Thema ist. Da kommen wir aber genau aus dem, von der Basis, die Frau Sprung-Galler gerade beispielhaft genannt hat. Da haben wir eine Miete vorher von 3 Euro den Quadratmeter im denkmalgeschützten Altbaubestand, wo energetisch auch nicht so viel zu machen ist in der Modernisierung. Und bei der niedrigen Basis, auch wenn man sich da im Mietspiegel nach Modernisierung bewegt, ist es aber annähernd 80-100% Erhöhung, was die Nettomiete angeht. Die Nebenkostenansparung ist nicht ganz so groß. Insofern ist es schon eine ziemliche Erhöhung.
So ist das immer mit Statistiken, nicht? Dann sagt man ja 3 Euro und dann 100% und dann ist das natürlich noch im Mietspiegel. Aber für die Mieter muss man eben einfach sagen, ist es denn doch ein Schock, nicht? Also wenn Sie auf einmal dann 100% mehr zahlen müssen, das werden Sie auch sagen. Aber Sie haben ja auch schon erzählt, dass Sie versuchen, die Mieter, die es ja nicht bezahlen können, doch auch preiswertere Wohnungen anzubieten.
Genau, da gibt es Härtefallregeln und alles. Also wir reden mit jedem Mieter und finden in jedem Fall sozialverträgliche Lösungen.
Das ist ein Versprechen dann.
Das ist ein Versprechen, hier. So machen wir das auch.
Wunderbar. Ich möchte noch auf was ganz Aktuelles zu sprechen kommen. Der Immobilienbestand der BIH ist ja nicht verkauft worden. Jetzt habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die Wohnungsgesellschaften, Frau Kern, eventuell daran interessiert wären, den Wohnungsbestand zu übernehmen. Ist das wahr? Und unter welchen Bedingungen würden Sie den übernehmen?
Also das sind Dinge, die im Moment zwischen der Senatsfinanzverwaltung und dem Senat erstmal zu entscheiden sind, bevor hier an die Wohnungsgesellschaften herangegangen wird. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Das ändert aber im Ergebnis jetzt auch nichts daran, ob dieser Mietwohnungsmarkt entspannt oder nicht entspannt ist.
Wären Sie denn daran interessiert? Die Wohnungsgesellschaften, Herr Fransen.
Die städtischen Wohnungsunternehmen halten sich da erstmal bedeckt. Das ist ein politisches Thema, wie Frau Kern das gerade schon gesagt hat. Grundsätzlich kann ich natürlich sagen, dass alle 6 städtischen Wohnungsunternehmen leistungsstarke Unternehmen sind, wirtschaftlich auch leistungsstark, dass sie in der Lage sind, professionell, sehr professionell Immobilienbestände zu managen. Insofern, wenn die Aufgabe an uns herangetragen wird oder dieser Wunsch, dann würden wir das mit Sicherheit sehr konkret prüfen. Aber das ist ein politisches Thema, also im Moment noch nicht spruchreif, dass wir da involviert sind.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt so ein kleines Stimmungsbild gesehen. Die Frage ist natürlich, wie wird sich der Markt in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Dazu gleich mehr. Das Thema heute im Forum ist der Wohnungsmarkt Berlin. Weil Berlin so aktiv, so bunt und so sexy ist, und ich zitiere hier nur Politiker, wird die Nachfrage nach Wohnungen steigen. Sagen wir um 50.000 bis zum Jahre 2015. Die Zahl der Neubauten stagniert jedoch. So driftet der Markt auseinander. Es könnten Engpässe entstehen. Einige sprechen sogar schon von Wohnungsnot, gerade bei kleineren und preiswerteren Wohnungen. Wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt in Berlin in den nächsten 5 Jahren und was können Wirtschaft und Politik dazu beitragen, dass der Berliner Wohnungsmarkt weiterhin ein Standortvorteil bleibt? Inforadio ist zu Gast bei der Investitionsbank Berlin und hier bei mir auf dem Podium sind die Marktteilnehmer bzw. deren Vertreter, die den Wohnungsmarkt in Berlin maßgeblich gestalten. Mittelfristige Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Frau Kern, Sie vertreten als Verbandschefin der Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen alle landeseigene Wohnungsgesellschaften. So wie driftet der Wohnungsmarkt auseinander, Ihrer Meinung nach?
Dazu kommen auch noch die Wohnungsbaugenossenschaften und Private. Unsere Mitgliedsunternehmen verfügen insgesamt über einen Bestand von 700.000 Wohnungen. Und repräsentieren damit einen Marktanteil von 40%. Und ich denke mal, wir haben im Moment einen wirklich entspannten Markt. Und die von Ihnen vorhin angesprochenen langen Schlangen, in denen sich dann Ihre Mitarbeiter, die sich hier an eine Wohnung oder für eine Wohnung interessieren, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz erkennen. Herr Kissing schließt sich dem hier auch schon an.
Gut, kommen wir vielleicht auf das Thema mittelfristig Wie sieht der Markt aus?
Mittelfristig sieht der Markt auch entspannt aus. Es wird eine kleine Verknappung geben oder eine geringfügige Verknappung geben, gerade in dem Bereich der kleinen Wohnungen, weil wir zunehmend mehr Haushalte hier in dieser Stadt bekommen. Es ist aber nicht so, dass mit dieser Folge logischerweise einhergeht, dass wir jetzt Verdrängungswettbewerbe, Segregationseffekte haben, sondern dass nach wie vor auch zukünftig gerade über die Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften preisgünstig Mietwohnungen in allen Bezirken dieser Stadt angeboten werden können. Es gibt ja da die eine oder andere Auffassung, die das vertritt und das so behauptet. Also wir sind ganz fest und können das auch durch Zahlen, durch Bestandsmieten, die wir bei unseren Mitgliedsunternehmen abfragen, auch nachweisen, dass das nicht der Fall sein wird. Gerade die Mieten unserer Mitgliedsunternehmen wirken dämpfend.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der BBU sogar in 5 Jahren sogar schon von Wohnungsnotstand gesprochen hat im preiswerten Segment.
Von Wohnungsnotstand nicht. Wir haben auf eine mittlere Sicht haben wir einen Bedarf. Das hat aber ganz eindeutig damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren kaum noch Wohnungsneubau erfolgt ist. Es ist ja nur überwiegend Wohnungsbau im Einfamilienhaussegment erfolgt. Und wir haben einen gewissen Verschleiß von Wohnungen. Wir haben einige wenige Abrisse. Und in der Zukunft wird es darum gehen, entsprechenden Wohnraum dann zur Verfügung zu stellen.
Als Geschäftsführer des Mietervereins vertreten Sie natürlich die Mieter hier. Herr Wild, schätzen Sie die Lage mittelfristig auf dem Wohnungsmarkt in Berlin so ein wie Frau Kern?
Ja, also ich finde einen gewissen Widerspruch bei Frau Kern, und zwar den einerseits zu negieren, dass wir Marktenge haben, gleichzeitig aber ein Votum für Wohnungsneubau zu fällen. Das erscheint mir ein bisschen widersprüchlich. Wo sollen denn die Investoren angeleitet werden, wenn die Nachfrage nicht deutlich höher wäre? Sie haben doch selber Untersuchungen über den Wohnungsleerstand gemacht und wissen, dass im Schnitt 3% in Ihrem Bestand Wohnungsleerstand ist, bis 3,5%. Wenn ich mich recht erinnere, hat die Rechtsprechung das sehr eindeutig benannt, wo also ein Mindestmaß an leerstehendem Wohnraum vorhanden sein muss. Das wird zwischen 3 und 4% genannt. Das heißt, wir haben mit 3% schon deutlich unter dieser Marge. Aus meiner Sicht ist das eine Erfahrung, die jeder tagtäglich am Wohnungsmarkt machen kann. Es sei denn, er sucht im Buko oder in Lichtenrade in der letzten Ecke eine Wohnung. Wer sie aber in den dynamischen Quartieren, in den begehrten Quartieren sucht, der steht Schlange. Und das ist eine Erfahrung, die wir jetzt wieder erleben. Was bedeutet das? Wir sagen, wir brauchen im Grunde 2 Instrumente. Wir brauchen natürlich zuerst mal einen gewissen Mieterschutz, um das soziale Gleichgewicht auf dem Wohnungsmarkt mittelfristig zu erhalten. Wir brauchen sicher auch im Detail einzelnen Wohnungsneubau. Ich halte es für sachgerecht, diesen Wohnungsneubau zu orientieren an bestimmten Gruppen, die sich am Wohnungsmarkt schwieriger versorgen können. Das macht es aber natürlich schwerer, diesen Wohnungsneubau zu finanzieren, weil der zu günstigen Mieten angeboten werden müsste. Ich meine, das Land Berlin sollte die Finanzierung von Wohnungsneubau wieder in Erwägung ziehen, wenn damit spezielle Gruppen am Wohnungsmarkt versorgt werden können.
Ja, Herr Schulden, da sind Sie ja eigentlich angesprochen. Denkt man über sowas nach in Berlin, über eine Neuauflage der Wohnungsbauförderung, vielleicht gerade im preiswerten Segment?
Also wenn wir die Wohnungssituation betrachten, müssen wir nicht nur auf den Neubau gucken, sondern auch auf den Bestand. Wir haben heute noch immer eine große Zahl Sozialwohnungen, die wir freistellen, weil es schwierig ist, dort geeignete Wohnungen zu suchen. Und selbstverständlich, wenn hier gesagt wird, Lichtenrade oder Buko oder sonst letzte Ecken, also die Bürger in Lichtenrade und Buko fühlen sich nicht so.
Ich weiß,
und ich glaube, Herr Franzens Anstrengungen, das Märkische Viertel wieder zu einem lebenswerten Bereich zu machen, der sehr gute Infrastruktur hat, das ist ganz wichtig, dass diese Wohnungen auch weiterhin zukunftsfähig sind. Das sind Wohnquartiere, die wir nicht abschreiben dürfen. Es gilt also nicht nur um den Prenzlauer Berg und es geht nicht nur um bestimmte Teile von Kreuzberg. Es gibt auch Teile von Kreuzberg, wo wir einen erheblichen Leerstand haben, wenn wir das mal sehen. Also es geht auch um diese Bestände und deswegen müssen wir sagen, es geht darum, die Bestände bei 96.000 langfristig leerstehenden Wohnungen zu aktivieren. Dort sind Reserven und das ist wichtig. Und natürlich, Neubau muss ermöglicht werden, aber Neubau in den Innenstädten bei knappen Flächen wird äußerst schwierig sein und weiterer Neubau in den Außenquartieren wird sehr, sehr schwierig werden. Da müssen wir die private Wohnungswirtschaft an ihre Pflicht erinnern. Und das ist ja im Moment bei der Zinssituation auch durchaus möglich.
Also Sie haben insgesamt gesagt, nein, zur Wohnungsbauförderung geht nicht, ist mittelfristig in Berlin nicht drin.
Angesichts der Altlasten, die wir noch bei der Wohnungsbauförderung haben, wir zahlen jedes Jahr noch rund 400 Millionen Euro für Wohnungen, die bereits gebaut sind, ist es schwer vorstellbar, dass wir weitere größere Neubauprojekte auflegen. Wohnungsbau ist sehr, sehr teuer und deswegen muss man nach anderen Möglichkeiten sehen. Und wie gesagt, es gibt auch in den Beständen noch große Reserven. Bei 96.000 Wohnungen, die länger als 6 Monate leer stehen, gibt es geeignete Wohnungen und nicht nur in Bereichen, die man als ganz weit draußen betrachten muss.
Frau Sprungaller, Sie wurden eben schon gerade von Herrn Schulgen angesprochen, die Verantwortung der privaten Hausbauer, Investoren. Wie steht es denn um den Neubau von vielleicht auch noch bezahlbaren Wohnungen, also Mehrfamilienhäuser?
Also es findet ja Neubau statt. Das ist ja eine Reaktion auf die Nachfrage und die ist auch sehr gezielt in den bevorzugten Lagen. Aber nicht nur Wohnungsneubau, sondern auch sehr verstärkt Umnutzung von Gewerbeflächen zu Wohnraum. Da ist man mit sehr viel Kreativität auch in die Objekte herangegangen. Ich nenne nur einige Beispiele. Man hat ein ehemaliges Gefängnis zu Wohnungen umgewandelt, eine Brauerei, ein Fabrikgebäude oder jetzt auch ein ehemaliges Hotel. Dort werden ja neue Wohnungen geschaffen in Lagen, die nachgefragt werden. Allerdings ist Neubau und eben auch die Umnutzung nicht zu Preisen, marktwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich nicht zu Preisen zu realisieren, die eine Miete von 8, in der Regel sogar 10 Euro erfordern. Also wenn man hier von der Vorstellung spricht, dass man Mietwohnungsneubau für die niedrigen Einkommensbezieher schaffen will, bei Mieten von 5 Euro, wird es ohne öffentliche Förderung nicht gehen. Ich halte es aber für sehr fraglich, ob wir Neubau gerade für die niedrigen Einkommensbezieher unbedingt brauchen. Setzen wir doch sehr viel mehr auf Sicker-Effekte. Wenn es gelingt, Anreize zu schaffen, dass eben die besser verdienenden in die neu gebauten Wohnungen, die teurer sind, ziehen und damit preiswertere Wohnungen freimachen und darüber hinaus das von Herrn Schulgen angesprochene Leerstandspotenzial auch sehr viel gezielter nutzen und das wird der Markt schon hergeben, dann glaube ich, dann sind wir vor einer drohenden Wohnungsnot, wie immer sie herbeireden mag, schon geschützt in den nächsten Jahren. Ich will nur eine Zahl noch nennen. Es gibt eine Projektentwicklungsstudie in der Region Berlin-Brandenburg, die alleine für Berlin momentan im Bau befindliche bzw. konkret geplante Wohnungen in der Größenordnung von 8.000 Wohnungen bis zum Jahr 2014 ausweist. Also ich denke, da müssen wir uns momentan wirklich keine Sorgen machen, aber es muss klar sein, dass dort eben mindestens 8 Euro Miete, in der Regel aber 10 und vielleicht noch mehr gezahlt werden müssen.
Aber wenn die Schätzungen stimmen, dass bis 2015 die Nachfrage um 50.000 steigt, dann ist natürlich 8.000 auch nicht gerade so die Zahl, die diesen Markt entlasten könnte, nicht?
Die 8 und die 94.000 gibt schon 102.000.
Gut, wenn der Leerstand denn leer bleibt und er saniert werden kann, da komme ich auch gerade auf Herrn Franzen zu sprechen. Sie sind Chef der Gesobau. Ist es nicht ein riesiger Spagat, den Sie da machen müssen? Sie haben ja einen großen Wohnungsbestand, der auch sanierungsbedürftig ist. Man wünscht sich ja auch, dass Sie eine energetische Sanierung durchführen. Und andererseits wird vom Senat auch verlangt, dass die Mieten natürlich im Rahmen des Mietspiegels bleiben. Kriegen Sie diesen Spagat hin, ohne neue Schulden zu machen?
Na, ohne neue Schulden zu machen natürlich nicht. Also ich habe eben schon mal gesagt, wir investieren 650 Millionen innerhalb von 8 Jahren in unsere Bestände, modernisieren 20.000 Wohnungen. Das geht natürlich überwiegend mit Fremdfinanzierung, was auch Sinn macht, gerade beim derzeit niedrigen Zinsniveau. Teilweise nehmen wir die Mittel bei der IBB auf, als durchleitende Bank für KfW-Mittel. KfW ist das Institut in Deutschland, was ja im Moment immer noch günstige Finanzierung für energetische Modernisierung zur Verfügung stellt. Die Wohnungswirtschaft, nicht nur die Gesobau, hat insgesamt hohen Modernisierungsbedarf. Insofern wünschen wir uns alle, dass diese Mittel natürlich auch weiterhin durch den Bund über die KfW zur Verfügung stehen, auch die nächsten Jahre noch, um alles zu tun, um Bestände zu modernisieren, insbesondere auch energetisch zu modernisieren. Ich möchte aber noch was sagen zu dem, was vorhin auch angeklungen ist. Ich denke schon, dass wir mittelfristig, ob das politisch gefördert wird oder nicht, in den Neubau gehen müssen in Berlin. Weil wenn wir jetzt über 96.000 leerstehende Wohnungen in der Stadt sprechen, kann sich jeder ausrechnen, pro Jahr eine Bevölkerungsentwicklung positiv von 10.000 Menschen, die zusätzlich nach Berlin kommen, dann wird es irgendwann mal eng. Da sollte man antizyklisch handeln. Man sollte jetzt gucken, was haben wir für Flächen, die für den Neubau geeignet sind. Wir als Gesebau tun das. Wir schauen, was haben wir im Moment noch im Portfolio an Grundstücken, die eventuell bebaubar sind. Natürlich ist das schwierig, die zu niedrigen Mieten dann auch im Neubau zu erstellen. Bei Baukosten und Grundstückskosten, die so ungefähr mindestens bei 2.000 Euro den Quadratmeter liegen, wird es dann schwierig mit sehr niedrigen Mieten. Aber wir gucken als Ziel für uns zum Beispiel, dass wir unter 10 Euro den Quadratmeter netto im Neubau rauskämen. Wir hoffen, dass wir dann in 1 bis 1,5 Jahren in die Realisierung gehen für die ersten Neubauten. Ich denke schon, dass wir insgesamt uns auf den Weg machen müssen, sonst haben wir in 10 Jahren spätestens ein Problem.
Herr Wild. Die Frage, die sich doch stellt, ist, ob das sinnvoll ist, dass allein durch die Nachfrage sich Mieterhöhungen generieren lassen, ohne dass davon in vielen Fällen die Probleme am Wohnungsmarkt auch angegangen werden. Beispiel energetische Sanierung. Warum bitte soll ein Altbaueigentümer, der eine sehr hohe Mieteinnahme erzielen kann bei der Neuvermietung wegen der großen Nachfrage, warum soll der in die energetische Sanierung investieren? Er tut es nicht. Und das ist das Problem. Es wird im Moment sehr viel Geld verdient am Wohnungsmarkt, auf der wohnungswirtschaftlichen Seite. Aber es werden die Zukunftsaufgaben für den Wohnungsbestand, zumindest im innerstädtischen Bereich, nicht angegangen. Und deswegen sagen wir, ist es sinnvoller, sich um die energetische Sanierung des Gebäudebestandes zu kümmern, aber gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das sozial adäquat passiert und dass wir auch bei Neuvermietung eine Beschränkung bekommen.
Die Politik muss ja eine Antwort auf diese Probleme und die Situation, die wir vielleicht in 5 Jahren haben, heute finden. So ist das ja im Wohnungsmarkt. Die Wohnungen entstehen ja nicht von heute auf morgen. Herr Schulgen, und da sind Sie gefragt. Welche Antwort hat die Politik?
Die Politik setzt nicht nur auf einen Punkt, sondern sie hat verschiedene Ansätze. Die Senatorin hat ja in einer Grundsatzrede auch dargelegt, was sie versucht, auf der Bundesebene zu erreichen. Und da sind wir nicht weit weg von dem, was der Mieterverein auch möchte.
Vielleicht können Sie das kurz noch erklären.
Ja, ja. Wir möchten also dort, wo in bestimmten Gebieten die Mieten stärker steigen, die Mieter stärker schützen. Das ist notwendig, das sehen wir auch so. Und da reicht es eben nicht aus, die Stadt Berlin als Gesamtheit zu betrachten. Und wir sehen diese Entwicklung auch in anderen Großstädten. Deswegen wollen wir dort eine Mietgesetzgebung erreichen, die es auch möglich macht, Teile der Stadt die Schutzwirkungen höher zu setzen. Wie es zum Beispiel bei der Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen schon möglich ist. Dieses Instrument haben wir angewandt und werden es jetzt in verfeinerter Weise auch in anderen Bereichen machen. Das wollen wir erreichen. Und wir wollen das, was verantwortbare Vermieter heute schon tun, nämlich nach einer Modernisierung nicht die volle Umlage auf die Mieter umzulegen, sondern eventuell eben nur 9% statt bisher 11% auf die Miete umzulegen. Und auch bei den Bestandsmietern, die ja ohnehin eine ganz günstige Entwicklung noch haben, wie auch die Daten ausweisen. Aber da ist es nicht notwendig, 20% in 3 Jahren zu nehmen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dieses etwas zu bremsen. Das ist eine Initiative, die wir im Bundesrat eingebracht haben. Es wird sich zeigen, ob wir genügend Unterstützer finden, aber es ist zumindest ein Entwurf, der deutlich macht, wo die Verantwortung für bestimmte Effekte auch auf der Bundesebene liegen und wir wollen sie erreichen. Und wir sagen unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften, orientiert euch an den Mietspiegelwerten und stellt auch für solche Leute Wohnungen zur Verfügung, die nicht das höchste Portemonnaie haben. Also das ist ein
Gesamt. Das Problem hatten wir eben schon angesprochen am Beispiel der Gesobau, die ja beispielhaft im Märkischen Viertel, muss man sagen, restauriert hat, energetisch saniert hat. Aber da bleiben dann natürlich auch, irgendwo müssen die Finanzen ja herkommen, bleiben die Gesellschaften natürlich auch auf Schulden sitzen, nicht? Wenn man das denn nicht weitergibt. Das ist ja ein Spagat, der sehr schwierig ist für die Gesellschaften. Herr Schürgen, ich würde ganz gerne, weil wir ein zeitliches Problem haben, ich finde, Sie haben das jetzt sehr gut dargestellt, man möchte also mit politischen Mitteln den Markt beeinflussen und sagen, nicht mehr so viel Mietsteigerung. Ganz, ganz kurz, Frau Sprungaller, ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen solche Ideen überhaupt nicht gefallen. Meinen Sie, dass diese Bundesratsinitiative des Senats Erfolg haben könnte oder ist das vielleicht nur Wahlkampfgetöse? Denn Mieten ist ja, das ist ganz klar, in diesem Jahr auch ein Wahlkampfthema.
Für mich ist es Wahlkampfgetöse und ich weiß auch von vielen Bundesländern, die darüber geschmunzelt oder gelacht haben, also insbesondere auch gerade Regionen, wo es eine echte Wohnungsverknappung gibt, die dagegen wirken und trotzdem nicht auf eine solche verwegene Idee kommen. Und eines muss ich die Politik klar machen. Alles, was in den Markt eingreift, ist investitionshemmend oder investitionsverhindernd. Und das Beste, was geschehen kann, was wir auch in den vergangenen Jahren hatten, war ein ausreichendes Wohnungsangebot, das sichert die niedrigen Mieten, das sichert eben auch nahezu jedem die Erfüllung seiner individuellen eigenen Wohnwünsche. Also bitte unterlassen Sie alles, was jedwede Investition hemmt oder sogar völlig ausbremst.
Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen in der zweiten Runde des Forums. Wir haben gesehen, was es für Probleme gibt, was der Senat machen will oder was er auch nicht machen will. Und wir wollen uns gleich mal anschauen, was kann man eigentlich ohne Geld auf diesem Markt machen? Dazu gleich mehr. Das Thema heute im Forum ist der Wohnungsmarkt Berlin. Es gibt wunderbare Luxuswohnungen hier in Berlin, die für die meisten natürlich leider nicht erschwinglich sind. Das sind Wohnungen mit wunderbaren Dachterrassen, mit Kaminen. Einige haben sogar Aufzüge für Autos. Das ist einfach nur toll, ja. Aber beim Angebot der preiswerteren, kleineren Wohnung könnte die Lage, das haben wir eben schon diskutiert, durchaus eng werden. Geld für eine Neuauflage der Wohnungsbauförderung, die wird es wohl nicht geben, da fehlt das Geld. Was kann man also tun? Herr Schürgen, Sie sind in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auch zuständig für die soziale Stadt. Engpässe am Wohnungsmarkt führen auch immer zu sozialer Verdrängung. Die Reicheren verdrängen die Ärmeren. Könnte sich diese Entwicklung in Berlin nicht verschärfen?
Also wir haben durch Sanierungspolitik, durch die Politik der aktiven Zentren, durch Stadtumbau es erreicht, dass viele Wohnungsgebiete jetzt wieder attraktiv sind. Und ein Großteil der Gebiete im Prenzlauer Berg oder auch in Friedrichshain oder auch in Teilen von Kreuzberg, die heute so als schick galten, sind es dadurch geworden, dass wir dort auch Geld investiert haben. Und wir wollen diese Entwicklung fortsetzen. Wir wollen in andere Gebiete dieser Stadt investieren. Wir wollen sie lebenswert machen. Wir wollen dort die Wohnungen, die dort nicht vermietet werden, auch wieder aktivieren. Also soziale Stadt bedarf eben der Notwendigkeit, sich um den sozialen Zusammenhang in diesen Gebieten zu kümmern. Aber das Zuziehen von Studenten in diesen Bereichen, die dort wieder ihre Pionierfunktion ausüben, darf man doch nicht gleich als Gentrifizierung abtun.
Vielleicht eine Frage hier in die Runde. Haben Sie Bedenken, dass genau diese soziale Mischung, die auch in den Kiezen stattfindet, vielleicht mit der weiteren Mietentwicklung verschoben wird und vielleicht auch untergeht, Frau Kern?
Also ich denke, ich muss an dieser Stelle wirklich dringend davor warnen, wenn wir hier darüber sprechen, die Reichen verdrängen die Armen. Wir haben diese Vorgänge in Berlin nicht. Also das, was zum Teil auch immer damit untersetzt wird, dass wir steigende Mieten haben und diese Verdrängung einsetzt, die ist tatsächlich nicht gegeben. Ich denke, gerade die Wohnungsunternehmen tragen dazu bei, dass sich diese positive soziale Mischung in den einzelnen Stadtteilen, in den einzelnen Stadtbezirken verfestigen kann und sie auch gelebt werden. Wenn Sie sich mal anschauen, was die Wohnungsunternehmen zum Teil für soziale Projekte ins Leben gerufen haben in den letzten Jahren, auch im Rahmen des Programms Soziale Stadt, da ist da vieles mit auf den Weg gebracht worden.
Können wir diesen kreativen Mix in der Stadt behalten, ja oder nein?
Können wir auf alle Fälle. Und eine große Durchgrünung haben wir in dieser Stadt ja sowieso.
Genau, und sehr viel Wasser auch. Genau. Herr Wild, wie sehen Sie das? Verdrängung?
Naja, also ich bin da skeptisch, weil ob sich das wirklich erhalten lässt, wir haben ja inzwischen schon vielfach auch belegt durch Untersuchungen die Tendenz, dass Haushalte mit geringem Einkommen aus bestimmten Quartieren herausziehen. Verdrängt nicht im mietrechtlichen Sinne, Herr Schürgen, dass da nun ein Hauseigentümer jemanden mit Gewalt aus der Wohnung trägt, so ist es ja nun auch nicht, sondern es geht doch darum, dass Mietsteigerungen, die sich in den Quartieren entwickeln, dass die von einigen nicht getragen werden können und die deswegen umziehen. Das ist ja nun gerade durch die Studien der IBB auch belegt gewesen. Der Wohnungsmarktmonitor hat das ja teilweise sehr präzise für einzelne Quartiere anhand der Wanderungsbewegungen nachgezeichnet. Diese Entwicklung gibt es. Wer den Markt sehr aufmerksam beobachtet, wird eine gewisse Entmischung feststellen. Und das Problem, dass wir Quartiere wie die soziale Stadt haben oder wo soziale Stadt angewendet werden muss, ist ja gerade das Problem der Entmischung, welches wir gehabt haben. Also diese Tendenzen in der Stadtentwicklung zu negieren, halte ich nicht für richtig. Es gibt sie und wir werden in einzelnen Teilen sehr, sehr stark kämpfen müssen, um diese Mischung, Berliner Mischung, aufrechtzuerhalten. Es gibt Quartiere in der Stadt, wo mit Hilfe von Milieuschutzgebieten dieses gesichert werden soll. Aber das sind alles Instrumente, die das nur ein bisschen abfedern können und letztendlich nur ein kleines bisschen helfen.
Ja, Frau Sprugeiler, wie sehen Sie die Entwicklung? Ich meine, es gibt ja in Kreuzberg schon Fälle, wo es sehr teure Wohnungen gibt, die sich dann auch abgeschottet haben mit Zäunen. Und das hat dann ja doch auch in Kreuzberg für sehr viel Ärger gesorgt. Wird sowas zunehmen?
Ja, dieses Beispiel Kreuzberg, ich glaube, Sie sprechen dort dieses sogenannte Karloft an. Das ist, glaube ich, ein Resultat auch ein bisschen der Neidgesellschaft. Und das ist in Berlin stark ausgeprägt und führt manchmal auch zu diesen Reaktionen, wie wir es dort verzeichnen. Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben in Berlin Bezirke, die haben eine Größenordnung von mehr als 300.000 Einwohnern jeweils. Und die Vorstellung, dass ein Bezirk dieses erlebt, dass es dort eine völlige Durchmischung gibt, ist absolut absurd. Wir waren in der Stadt Berlin immer in einem Wandel begriffen. Es haben sich Stadtteile verändert zum Positiven und zum Negativen. Das, was hier bei der Gentrifizierung immer so negativ belegt wird, sehen wir hingegen als einen wichtigen und einen positiven Prozess, der eben auch in einzelnen Bereichen vor dem Abrutschen in soziale Brennpunkte vermeidet. Und das Beispiel Prenzlauer Berg wurde ja auch mal diskutiert mit dem negativen Aspekt der Gentrifizierung. Wir haben dort etwas ganz Phänomenales zu verzeichnen. Dort haben wir die höchste Geburtenrate in der ganzen Stadt, was ja für die demografische Entwicklung von immenser Bedeutung ist. Und bei Herrn Wild, der eben gerade das Thema der Milieuschutzsatzungen ansprach, ich erinnere an den Bezirk Kreuzberg, der mit den Milieuschutzsatzungen, Modernisierungen und den Anbau von Aufzügen nicht gestatten wollte, weil das nach seinem Dafürhalten Luxusmodernisierungen sind. Das hat aber dazu geführt, dass man die eigentlich geschützte Bevölkerung, nämlich alte Menschen, dort mehr oder weniger vertrieben hat, weil sie im Älterwerden das Instrument eines Aufzuges sehr wohl zu nutzen wissen. Und wenn ich das als Luxusmodernisierung gar nicht genehmige, dann ist das eine Gentrifizierung.
Ja, man merkt manchmal, dass wir hier bei der IBB sitzen. Herr Franzen, Sie hatten sich noch gemeldet?
Ich verstehe diesen Pessimismus in der Diskussion ehrlich gesagt nicht. Natürlich wird Berlin bunt und lebenswert bleiben. Und es ist eine ganz normale Entwicklung, die auch gefördert wird durch die Politik, durch Stadtumbau West, Stadtumbau Ost, soziale Stadtmittel auch schon seit einigen Jahrzehnten, dass Kieze halt aufgewertet werden, wie der Prenzlauer Berg, wie Mitte, wie Friedrichshain, die sind jetzt auf einem etwas höheren Niveau und das schlägt sich auch auf dem Wohnungsmarkt und auf den sonstigen Lebensverhältnissen nieder. Die Szene, die sich das nicht so leisten kann, das, was Sie als Bund vor allen Dingen bezeichnen, die zieht dann halt weiter in das nächste kreative Viertel, das Kreuzberg, Neukölln, Wedding wird das neue Mitte in 10 bis 15 Jahren. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen und können in eine rosige Zukunft für diese Stadt sehen.
Naja, man muss sagen, dass der Senat diese Diskussion sicher ganz gut versteht, weil er die Bundesratsinitiative eingebracht hat und sagt, wir müssen hier die Entwicklung politisch ein wenig steuern. Ich möchte jetzt an diesem Punkt vielleicht auf die kreativen Ideen für den Wohnungsmarkt zu sprechen kommen. Was können die Akteure eigentlich machen, vielleicht auch ohne Neubauförderung, damit mehr bezahlbare Wohnungen an den Markt kommen? Frau Kern, Sie fordern eine stringente Stadtentwicklungsvision für Berlin. Inwieweit kann das helfen und mit welchem Ziel fordern Sie das?
Wir fordern das mit dem Ziel einer abgestimmten, mit Zahlen vernünftig unterlegten Planung, dass man solchen Szenarien, wie sie eben hier gezeichnet worden ist, frühzeitig entgegenwirkt und dass man für einen mittelfristigen und langfristigen Bedarf an Neubauwohnungen hier ausreichendes Bauland, auch für gerade für die Unternehmen, die wir repräsentieren, zur Verfügung stellt. Und darüber hinaus sicherlich auch noch mit kreativen Ansätzen, da gucke ich mal hier zu meinem Nebenmann zu Rechten, zu Herrn Kissing, sicherlich auch in der nahen Zukunft mit kreativen Ansätzen, was die Finanzierung anbelangt, unterstützt, um nämlich im Ergebnis auch für alle Mieterinnen und Mieter dieser Stadt auch langfristig preiswerten Wohnraum anbieten kann.
Können Sie sich, Herr Schulgen, vorstellen, dass Sie Grundstücke vielleicht für die Wohnungsgesellschaften preiswerter, vielleicht sogar mit einem interessanten Erbpachtvertrag oder vielleicht auch ganz umsonst zur Verfügung stellen, wenn daran soziale und sonstige Ziele geknüpft sind? Denkt man über sowas nach?
Selbstverständlich denken wir über alles nach. Und die Methode, dass man preisgünstige Wohnungen, preiswerte Grundstücke zur Verfügung steht, um dort auch preiswerte Wohnungen vielleicht in einer gesunden Mischung herzustellen, die gibt es. Nur wenn man sich die freien Flächen in der Innenstadt, dort wo ja diese Nachfrage da ist, sucht, dann stellt man schnell fest, dass das natürlich einen erheblichen Nutzungskonflikt geben wird. Entweder sind sie schon im Besitz von Privaten und werden dann natürlich auch entsprechenden Preisen verkauft. Oder es sind natürlich möglicherweise auch die Kleingärten, die wir längerfristig als grüne Lungen in diesen Stadt sichern können. Und allein auf dem Flughafen Tempelhof werden wir auch nicht alles das bauen können, was erforderlich ist.
Also, aber da gibt es doch riesige Flächen, gerade Tempelhof und Tegel.
Ja, also Tegel ist ja die Nutzung eher gedacht an einer gewerblichen Nutzung. Und Tempelhof soll ja auch nicht an alles mit Wohnungen zu. Und ich sage, nur etwa 500 Meter vom Flughafen Tempelhof entfernt, in östlicher Richtung, sind die Rollberge, eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaus einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die noch immer 10% Leerstand aufweisen. Das heißt, wenn ich dort einfach nur Wohnungen hinbaue, habe ich noch nicht die entsprechenden Schulen, nicht die entsprechenden Bildungseinrichtungen, auch nicht die Straßen, die dieses Quartier wirklich lebenswert machen, die Urbanität, die dann dort ist. Das heißt, ich muss mich wirklich um den Bestand auch kümmern in den Bereichen. Wir haben ja vorhin über Wedding gesprochen. Wedding hat eben auch einen noch sehr hohen Leerstand, ist aber von der Lage zum Zentrum faktisch manchmal einen Kilometer bis zum Alexanderplatz. Also auf der Seite, die Mitte ist, zieht man noch hin und auf die Seite, die dann Wedding ist, zieht man nicht hin. Diese Siedlungen, da bemüht sich ja die DGWO, dieses Gebiet auch lebenswert zu machen an dieser Stelle, an der Brunnenstraße, Ackerstraße. Das sind doch Wohnungsgebiete, die müssen wir auch zukunftsfähig machen. Und deswegen reagieren wir eben an dieser Stelle oder an der Müllerstraße oder Turmstraße auch mit den Instrumenten der Stadterneuerung. Und die Leute wollen, dass wir dort neue Sanierungsgebiete machen. Und dann werden wir dort auch attraktive Wohnungen schaffen.
Also mit den Grundstücken, das war jetzt ja oder nein?
Ich sage, aber wir stellen natürlich auch an bestimmten Bereichen Wohnungen, Grundstücke zur Verfügung. Das Parlament hat beschlossen, dass der Liegenschaftsfonds nicht nur auf hohe Erlöse für das Land achtet, sondern auch stadtentwicklungspolitische Ziele verfolgt. Aber Berlin ist nicht der Besitzer der Grundstücke im größten Ausmaß, es sei denn, es wären Kleingärtner. Und ich glaube nicht, dass wir eine große Bewegung haben sollten, die Kleingärten dieser Stadt zu verdrängen.
Nein, das würde zu einer Revolution führen. Frau Sprungalla, was könnte dazu führen, dass Ihre Mitglieder des BFW-Verbandes noch mehr investieren, weniger Bürokratie?
Also wenn ich das mit den landeseigenen Grundstücken nur noch mal ganz kurz aufgreifen darf, Kostenberechnungsgründen wird es gar nicht möglich sein, selbst wenn ich die Grundstücke kostenlos zur Verfügung stelle, dass ich die dann zu Mieten von 5 Euro auf den Markt bringe. Also auch dort wird eine Spitze noch durch eine Förderung aufgefangen werden müssen. Im Übrigen muss ich einfordern, dass wenn über landeseigene Grundstücke und deren Vergabe verhandelt oder gesprochen wird, dass die privaten Immobilienunternehmen dann gleichermaßen an diesem Prozess beteiligt werden. Ansonsten haben Sie das Stichwort gegeben, der Wohnungsneubau oder auch die angesprochene Umnutzung ist natürlich stark abhängig auch von entsprechenden Genehmigungsverfahren und da kann ich nur dafür plädieren, die so schlank und so einfach und so beschleunigend zu gestalten, also das heißt Entbürokratisierung, dann ist sicherlich in dem Bereich noch mehr an Anreizen zu verzeichnen. Ansonsten greife ich auch mal einen Gedanken von
Herrn Professor. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Wie lange dauert heute so ein Genehmigungsverfahren?
Das kann von 4 Monaten bis zu 4 Jahren dauern. Das ist vollkommen
unterschiedlich. 4 Jahre?
Ja, gibt es auch.
Dann ist sie verloren gegangen in der Behörde, die
Die natürlich. Das ist eine neue Definition. Das sind Extrembeispiele, aber sie gibt es. Deswegen sage ich von 4 Monaten bis zu 4 Jahren. Aber wenn alle einen guten Willen haben, ich glaube, und das zeigen ja auch durchaus Bezirke und das zeigt ja auch die Hauptverwaltung, geht es auch mit Beschleunigung. Aber da kann man durchaus noch ein bisschen mehr Dynamik hineinbringen. Aber auch den Gedanken auf Selbstnutzung und auch auf die Eigentumsbildung zu setzen, da hat Berlin noch lange nicht die Möglichkeiten ausgenutzt. Hier auch mal die positiven Akzente zu setzen, dass das auch gewünscht ist auf dem Markt. Man tut ja immer so, als würde jede Wohnung, ob sie neu geschaffen wird fürs Eigentum oder umgewandelt werden, dem Mietwohnungsmarkt Wohnungen entziehen. Also das, was die Kreuzberger sich gerade an Blödsinn haben einfallen lassen, da sind Wohnungen des ehemaligen geförderten sozialen Wohnungsbaus umgewandelt worden in Eigentumswohnungen aus Vermarktungszwängen heraus, werden angeboten, brauchen allerdings eine Selbstnutzungsgenehmigung. Und der Bezirk sagt Selbstnutzungsgenehmigung nur noch dann, wenn die Käufer einen Wohnberechtigungsschein haben. Das muss man sich vorstellen. Also ich sage immer, Regulierung so wenig wie möglich, positive Begleitung so viel als nur irgend möglich und ansonsten auf den Markt vertrauen. Der Markt wird viel mehr richten, als man ihm gemeinhin zutraut. Nicht umsonst haben wir inzwischen eben auch eine wachsende Neubautätigkeit oder eine Umwidmungstätigkeit. Und wenn Frau Senatorin Junge Reier vorhin die Zweckentfremdungsverbotsverordnung ansprach, wir haben ja momentan eine Tendenz, dass man eher dazu neigt, Gewerbeimmobilien in Wohnimmobilien umzuwandeln, weil für die Wohnimmobilien vergleichbare Mieten erzielen kann wie für Büro- oder für Gewerbeimmobilien. Also lassen Sie dem Markt ein bisschen mehr Wirkungsmöglichkeiten, dann wird viel mehr geschehen, als wir gemeinhin für möglich halten.
Herr Wild, wir lassen den Markt
machen. Wir lassen den Markt. Wir haben ja gerade bei der Finanzkrise gemerkt, wie gut das ist, wenn man den Markt so walten lässt oder nicht. Aber ich weiß, das ist natürlich total abgedroschen, aber ich glaube nicht, dass Sie da recht haben, Frau Sprungala, weil wir sehen beim Markt, gerade beim Wohnen, lässt es sich mit dem Markt alleine eben überhaupt nicht richten. Ich glaube, wir müssen schon im Auge behalten, dass das Gleichgewicht tatsächlich auch erhalten bleibt. Und dafür müssen wir erhebliche Anstrengungen unternehmen, damit dies überhaupt passiert. Und wenn wir sehen, dass die Marktentwicklung, die wir hier heute schon häufiger gehört haben, dass die Preise noch stärker anziehen werden, dann frage ich mich, wie die Haushalte in dieser Stadt, die ein geringes Einkommen haben, diese Aufgabe stemmen wollen. Dafür brauchen wir Instrumente. Und die Instrumente müssen nicht immer Geld kosten. Ich würde mir wünschen, der Senat würde bei den Aufgaben, die wir in der Wohnungswirtschaft haben, wie die energetische Gebäudesanierung, auch zur Seite stehen mit finanziellen Hilfen für diese Haushalte, die das sonst nicht finanzieren können. Aber das ist nur ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass Wohnraum, preisgünstiger Wohnraum, nicht zusätzlich verknappt werden sollte in dieser Zeit. Und deswegen ist das Instrument, Zweckentfremdung zu untersagen oder zumindest sich genehmigen zu lassen, meines Erachtens sehr richtig, weil wir in dieser Phase uns es nicht leisten können, weiter Wohnraum zu verlieren an Gewerbebetriebe oder an Ferienwohnungen.
Berlin ist und ich denke, bleibt auch lange noch eine Mieterstadt und deshalb ist die Miete natürlich auch ein Wahlkampfthema, sicherlich in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass wir mit der Diskussion hier aufgezeigt haben, wo die Positionen liegen, wie sich der Markt entwickeln könnte und vielleicht, dass unsere Zuhörer und Sie vielleicht auch sich eine eigene Meinung bilden können. Ich bedanke mich bei meinen Podiumsgästen. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr großes Interesse. Tschüss. Thank you.